Unser Thema, wo wir heute Morgen unsere Wortbetrachtung haben werden, heißt die Gesamtrüstung Gottes und ihre Verwendung. Ich lese die Verse aus Epheser 6, Vers 10 bis 18. Im Übrigen lasst euch innen mit Vermögen ausrüsten im Herrn und in der Haltekraft seiner Stärke. Ziehe die Gesamtrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Methoden des Diabolos zu stehen vermögt. Da unser Ringen nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die Anfänglichen, gegen die Autoritäten, gegen die Kosmokratoren dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den Aufhimmlischen. Deshalb nehmt die Gesamtrüstung Gottes auf dass ihr in dem bösen Tag zu widerstehen vermögt und um als solche, die dies alles in jede Beziehung gewirkt haben, zu stehen. Steht daher umgürtet eure Lende mit Wahrheit, ansehend den Panzer der Gerechtigkeit und beschuht die Füße in Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. In allem aufnehmend den Langschild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen zu löschen vermögt. Empfangt auch den Helm der Rettung und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Rede. Durch alles Gebet und Flehen, betend in jede Frist im Geist und hierzu wachend in aller Ausdauer und Flehen alle Heiligen betreffend. Soweit der Text. Wir hören das Wort.
Wir haben ja einige Handwerker unter uns, wenn ich mich so umschaue. Gell? Und was haltet ihr von schlechtem Werkzeug? Da macht die Arbeit keinen Spaß. Gell? Also wenn man etwas machen will, braucht man gutes Werkzeug. Ob das Schreiner ist oder Chirurg, das spielt keine Rolle. Also das Werkzeug ist entscheidend. Jetzt ist die Frage, was brauchen denn Diener Christi für Werkzeuge? Wir haben ja schon einiges gehört im Vorspann. Warum brauchen wir denn eine Ausrüstung? Ja, die Ausrüstung ist wichtig, eben für jede Aufgabe. Und wenn ich Diener Christi bin und das Sklave Jesu und das Evangelium verkünde, brauche ich Werkzeug, gell? Und eine Ausrüstung. Und wie wir eben gehört haben in den Versen im Epheserbrief, gibt es einige Rüstungsgegenstände, die wichtig sind, damit wir dieser Aufgabe gewachsen sind. Warum brauchen wir speziell dieses Werkzeug oder diese Ausrüstung? Im Vers 11 wird uns gesagt, um gegen die Methoden des Diabolos stehen zu können. Er hat also Methoden, mit denen er uns schaden könnte. Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Vers 13, warum brauchen wir eine Ausrüstung, um widerstehen zu können in diesem bösen Tag oder zu bestehen zu können. Also es gibt gute Gründe für gutes Werkzeug. Und da sollten wir uns ein paar Gedanken zu machen heute Morgen zu diesem Thema. Es fing ja an, wir haben die Verse schon mal gehört, in Vers 10, im Übrigen lasst euch innen mit Vermögen ausrüsten. Die meisten Bibeln schreiben, werdet stark oder so ähnlich, ist auch gut. Das griechische Lexikon zum Neuen Testament, nicht nur eins, gibt ja mehrere, die sagen zu diesem Wort, das heißt innerlich vermögend machen. Lasst euch im Innen mit Vermögen ausrüsten oder innerlich vermögend machen. in der, womit? Im Herrn und in der Haltekraft seiner Stärke. Also, du könntest auch sagen, innen dynamisieren. Was ein Dynamo ist, wissen wir alle. Zumindest die, die ein Fahrrad haben oder schon mal eins gesehen haben. Da ist ein Dynamo dran, der das, den Strom fürs Licht erzeugt. Also dynamisieren, da bewegt sich was. Wir haben schon über die Vermögenskraft Gottes ja öfter gesprochen, die Dynamis. Und jetzt kriegen wir hier den Hinweis, nicht mach da mal was, sondern lass machen. Das ist auch ein Unterschied. Gell? Ich kann mir also die Vermögenskraft Gottes nicht nehmen, sondern er gibt sie mir. Wir werden es noch sehen. Also lass doch Gott dir mal was schenken. Wie haben die Leute Probleme, wenn sie was geschenkt kriegen? Jetzt so wieder die große Schenkzeit. Und da ist das wohl Tradition, dass man das macht. Aber wenn du im Verlauf des Jahres jemandem mal was schenkst, dann überleg da sofort, was kann ich jetzt zurückschenken oder wie kann ich da wieder was gut machen. So ein Unsinn. Gell? Das ist mir auch schon passiert. Also ich rede hier nicht aus dem Blauen vom Himmel, sondern ich habe aber gelernt im Laufe der Jahre einfach mal Danke zu sagen. Ich bin also als reisender Prediger unterwegs. Und da kriegst du hier und da mal was geschenkt. Gell? Und da freue ich mich und sage Danke. Und da überlege ich nicht schon wieder, wie könnte ich das nächste Mal dem wieder was geben. Das ist also unnötig. Also lass dir doch von Gott was schenken. Und hier sagt Paulus in diesem wichtigen Thema, Epheser 6, lasst euch ihnen mit Vermögen ausrüsten im Herrn und in der Haltekraft seiner Stärke. Was passiert denn, wenn wir das machen? Er hat ja viele gute Dinge geschrieben unter Inspiration des Geistes. Und in Philipper 4 ist auch so ein toller Brief, wo wir die ganze Bibel brauchen, gell? Als Nebenbemerkung, nicht nur die Paulusbriefe. Philipper 4, Vers 13, da sagt er, zu allem bin ich stark in dem, der mich innerlich vermögend macht. Zu allem bin ich stark. Ja, das wünsche ich mir doch, gell? Dass ich zu allem stark bin. Ich kann alles ertragen. Ich kann meine Krankheit ertragen. Ich kann die schlechten Leute ertragen. Ich kann die Familie ertragen. Die Kollegen, die Schulkameraden, alles was so rundherum ist, gell, kann ich ertragen. Und warum? Weil er mich im Inneren Vermögen macht. Gehört alles dazu. Ist das nicht schön, wenn ich das glauben darf? Also, das wäre doch schon der Anfang, wenn es um die Gesamtrüstung Gottes geht, dann öffne dich doch, werd ganz weit und sag ihm, Herr, jetzt kannst du mich füllen mit all den guten Dingen, du kannst mich innen dynamisieren, du kannst mir die Vermögenskraft geben, deine Vermögenskraft, damit ich alles in dir vermag. Und das, denke ich, ist wichtig, dass wir uns das zusprechen und das macht Paulus hier auch ganz besonders in Epheser 6. Und dann die Aufforderung, Vers 11. Wir gehen also die Verse der Reihe nach durch, wie ihr das so gewohnt seid. Und da sagt er, zieht die Gesamtrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Methoden des Diabolos zu stehen vermögt. Gesamtrüstung, Waffenrüstung, schreiben die Übersetzer oft. Dieses Wort beinhaltet vom Grundtext her das Wort für Werkzeug, für Ausrüstung, für Instrument, auch für Waffe, je nachdem, was du vorhast. Der Chirurg braucht keine Pistole, er braucht ein Skalpell. Gell? Der Bankräuber braucht die Pistole, der braucht kein Skalpell. Oder wenn du Tischler bist, dann brauchst du halt ein anderes Werkzeug. Je nachdem, was du vorhast, wenn wir hier als Diener Christi oder Sklaven Jesu evangelisieren wollen in dieser Welt, was ja unser Auftrag ist, dann brauchen wir die Gesamtrüstung Gottes oder die ganze Waffenrüstung Gottes. Und das heißt auch, da dürfte nichts fehlen. Gell? Wenn irgendein Teil der Waffenrüstung fehlen würde, dann hätten wir ein Problem. Ich will mal Römer 13, Vers 12 dazu lesen, zu diesem Waffenthema. Römer 13, Vers 12. Weil Waffen spielen ja auch in der Welt eine große Rolle. Und ihr kennt ja auch die politischen Probleme, die damit oft verbunden sind, wenn Waffen geliefert werden irgendwohin, die dann wieder die falschen Leute treffen und Ich will jetzt keinen politischen Vortrag halten, aber was für Waffen brauchen wir denn? Paulus sagt in Kapitel 13, Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, aber der Tag ist nahe. Wir sollten daher die Werke der Finsternis ablegen und was sollen wir anziehen? Die Waffen des Lichts oder die Werkzeuge des Lichts oder die Ausrüstung des Lichts, könntest du auch sagen, wenn wir dieses Wort in der ganzen Breite hier anwenden wollen. Das heißt doch, Gott selber ist doch Licht. Würde also bedeuten, von ihm kann ich doch nur Lichtwerkzeug bekommen oder Lichtwaffen. Und das sind die schärfsten und größten und stärksten Waffen. Wenn wir das von der wissenschaftlichen Seite her betrachten, dann wirst du auch merken, dass Licht mit Licht, wenn du an Laser denkst und andere Dinge, ganz gewaltige Sachen vollbracht werden können. Und das ist nur das geschaffene Licht, also nicht das wesenhafte Licht Gottes. Ein wesenhaftes Licht ist ja ein anderes Licht als das, was aus der Lampe da kommt, die an der Decke hängt. Also wenn wir die wesenhaften Lichtwaffen Gottes benutzen dürfen, wenn er sie uns sozusagen schenkt, weil wir im ersten Vers gelesen haben, lass dich innen dynamisieren, der Dynamo der Lichtmacht, nämlich das Gotteslicht, das wesenhafte Licht. Ja, was soll dir denn da noch passieren? Dann kannst du doch durch diese Welt gehen, in einer ganz sicheren Gewissheit, egal was passiert, du bist von seinem Licht geschützt. Du hast nicht nur die Lichtwaffe als Angriffsmittel, sondern sogar auch als Verteidigungsmittel. Wenn wir in Licht gehüllt sind, kann nichts anderes ran. Und versteht ihr, wir müssen uns das ganz, ganz praktisch und plastisch vorstellen. Es ist doch eine Glaubensfrage. Ich komme noch zweimal drauf bestimmt heute. Wir haben über Epheser 4 gesprochen, dass das wachstümlich geschieht. Wir haben Römer 7 behandelt, wie der Paulus jammert. Und wir sind genauso wie er, weil wir immer wieder merken, dass es hinten und vorne hängt. Und deswegen, wie Römer 6 sagt, wir müssen jetzt rechnen, gell? Rechnet euch so, als wäre das so. Wir haben doch jede Menge Zusagen. Wenn du in der Welt bist und hast ein Haus oder einen Beruf oder sonst irgendwas, du brauchst eine Versicherung, ja, dann steht jede Menge Kleingedrucktes da drin. Also du brauchst die Versicherung für ganz bestimmte Zwecke. Und jetzt glaubst du, lebst in dieser Sicherheit, wenn meine Hütte abbrennt, kriege ich eine neue, gell? Weil du das versichert hast. Was ist denn unsere Versicherung? Wir haben die Zusicherung, dass wir im Inneren dynamisiert sind mit dem Licht Gottes. Wenn ich das glauben darf, wenn ich mich so rechnen darf, als wäre das so, weil ich es doch morgens im Spiegel nicht sehen kann. Ich gucke morgens im Spiegel und da sehe ich das doch nicht. Aber wenn ich das glauben kann und mich so rechnen kann, dann gehe ich doch aus dem Badezimmer mit einem ganz anderen Gefühl raus, entgegen dem, was ich gesehen habe. Versteht ihr? Das ist ein Rechenmodell. Und das ist kein Jux oder dass wir uns was vormachen oder dass ein falscher Trost ist. Nein, das ist eine innere Gewissheit. Da soll es hingehen. Und deswegen, Paulus spricht ja nochmal von den Waffen in 2. Korinther 10, 4 und 5. Da sagt er denn, die Waffen unseres Heereszuges sind nicht fleischliche Waffen. Also wir brauchen kein Gewehr, wie jeder Amerikaner hat, oder was weiß ich, ist ja gerade das große Thema mit den Waffen in Amerika. Das sind fleischliche Waffen, die nutzen uns gar nichts. Sondern, was sagt Paulus hier, sondern vermögenskräftige Waffen für Gott brauchen wir. Da haben wir wieder dieses Dynamisieren drin aus dem Grundtext vom Neuen Testament. Warum denn? Warum brauchen wir denn Lichtwaffen, die dynamisiert sind? Was fleischliche Waffen nicht können, können diese Lichtwaffen, was sagt er hier, zum Niederreißen von Bollwerken, indem wir Berechnungen niederreißen, Logismen. Ja, hallo, gell? Da haben wir aber viel zu tun. Wenn ich an meine 25 Jahre Glaubensleben denke, als Sklave Jesu, vorher war ich Sklave des Wachturms, das ist was anderes, gell? 30 Jahre Sklave des Wachturms, 25 Jahre Sklave Jesu, da hat sich doch was verändert, wie viel Logismen und Bollwerke musste ich schon einreisen, erstmal bei mir selber durch das Wort Gottes und seine Licht machen. Und wenn man dann durch die Gegend zieht und das Wort Gottes verkündet, da triffst du immer wieder laufend auf solche Bollwerke, die es niederzureißen gilt. Was sagt Paulus hier? 2. Korinther 10, 4 und 5. Es sind vermögenskräftige Waffen, die wir bekommen, um diese Gedankenspiele, diese Logismen, diese Überlegungen, diese Berechnungen der Menschheit niederzureißen. Und was sagt er noch? Und jede Höhe, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt. Und da haben wir aber viel zu tun. Ja. Wie viele Höhen erheben sich gegen die Kenntnis Gottes? Ich zitiere nochmal den Wissenschaftsjournalist, das kennt ihr schon, der gesagt hat, Gott sei Dank, dass es keinen Gott gibt. Gell? Und da siehst du, was das für ein Denkmodell ist, was der da hat. Und dagegen gilt es anzugehen. Und so sagt uns hier Paulus in unserem Waffenkapitel Epheser 6, dass wir das brauchen, um gegen die Methoden des Diabolos zu stehen vermögen. Methoden des Diabolos. Es gibt ja viele Methoden für verschiedene Zwecke. Es gibt auch in der Theologie Methoden. Als mein ältester Sohn Theologie studierte, habe ich mich damit beschäftigt, um einigermaßen zu wissen, was da abgeht. Und habe dann gemerkt, ja, daran muss man Methodenstudium betreiben. Du brauchst ganz bestimmte Methoden. Sonst kannst du diesen Psalm gar nicht verstehen, wenn du nicht vorher analysierst, welche Methoden du jetzt anwenden musst, um den zu verstehen. Da frage ich mich doch, wie haben denn die Brüder den verstanden vor 500 Jahren zu Luthers Zeit oder vor 1500 Jahren? Haben die Methode nicht gehabt? Hatten sie Pech, gell? Bei mir hieß das früher, wenn du den Wachturm nicht hast, kannst du die Bibel nicht verstehen. Ja, hoppla. Was lernen wir hier? Da gibt es Methoden und diese Methoden gegen diese Methoden brauchen wir die Lichtwaffen Gottes. Was ist denn die bekannteste Methode des Diabolos? Die steht in 2. Korinther 11, Vers 14. Dort steht, der Satan gestaltet sich um. Das ist ja schon mal positiv, gell? Er gestaltet sich um wie zu einem Engel des Lichts. Ein Engel des Lichts. Da spricht einer über die Bibel, so wie ich heute Morgen, und benutzt das Wort Gottes, um es zu missbrauchen. Merkst du das? Das wäre gut, gell, wenn du das merkst. Das merkst du aber nur, wenn du deine Bibel kennst. Also wer Gottes Wort kennt, merkt sofort, wenn der hier von was erzählt, was nicht stimmt. Und dann kannst du auch dazwischen rufen, bei mir dürfst du es sowieso nur nicht übertreiben. Gell? Dann würde ich mich melden, gell? Wenn das nicht stimmt. Könnt ihr euch erinnern? Matthäus Kapitel 4, da war Jesus mal 40 Tage Fasten in der Wildnis. Und wer die Gegend kennt, weiß, da ist nicht viel zu holen, gell? 40 Tage Wildnis in Israel. Und dann kommt der Diabolos und sagt zu ihm, im Hinterkopf denkt er, der hat jetzt Mordshunger, gell? Nach 40 Tagen. Und dann sagt der Diabolos, du kannst doch mal die Steine zu Brot machen. Du bist doch Gott, gell? Du kannst das. Ja, hätte Jesus das gekonnt? Locker, gell? Ja, was wäre denn passiert, wenn Jesus Steine zu Brot gemacht hätte? Was sind denn Steine heilsgeschichtlich denkend? Wenn wir die Heilsgeschichte denken, haben Steine was mit Engeln zu tun. Ezekiel 28, Steine sind Engel. Und jetzt tut der Engel zu Brot machen. Was ist Brot? Was ist das Brot? Das Brot des Lebens. Johannes 6, das Brot des Lebens, Jesus. Jetzt hätte er mit den Steinen zu Brot machen, hätte er heilsgeschichtlich demonstriert, dass auch Leben von Engeln kommt. Das ist gegen die Schrift. Also musste er sagen, nichts da, gibt was Besseres als Brot. Ich sage ja manchmal scherzhaft, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von Kuchen. Gell? Weil ich bin Sachse und da gibt es am Wochenende immer Kuchen. Und, aber Jesus hat gesagt, vom Wort Gottes. Gell? Er lebt vom Wort Gottes. Nicht nur vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Und das hat der Diabolus offensichtlich übersehen. Dann geht er mit ihm auf die Zinne des Tempels. Das wird da so vermutlich die Südostecke gewesen sein, wo die Mauer am höchsten ist in Jerusalem. Die Zinne des Tempels heißt da nicht, hier steht Weihestätte, gell? Er war nicht im Heiligtum, sondern auf den Nebengebäuden, auf dem was rundherum ist. Und da sagt er, du kannst dich mal da runterwerfen, denn in der Bibel steht, die Engel werden dich tragen. Gell? Und so hat auch der Diabolus wieder das Wort missbraucht. Und da sagt Jesus, dann steht auch noch was anderes geschrieben. Gell? Also wir sollen Gott nicht versuchen. Hätte er da runterspringen können, Jesus? Locker, gell? Da kann durch das ganze Weltall springen. Also überhaupt kein Thema. Aber er hat dem Diabolus gezeigt, du missbrauchst das Wort. Jetzt bist du ein Engel des Lichts, erzählst was aus der Bibel und das ist völlig verkehrt. Und die dritte Sache, die kennen wir auch, als er auf dem Berg steht und ihm alle Reiche oder Regentschaften dieses Kosmos zeigt und sagt, kannst du alles kriegen, wenn du mich mal anbetest? Und da sagt er dann, du sollst nur Gott anbeten und ihm allein dienen. Und merkst du was? Solche Leute laufen auch heute noch rum, die der Diabolus benutzt, um mit dem Wort Gottes Falsches zu verkünden und Menschen irre zu führen. Wir kommen noch an so einen Punkt, wenn es um das Evangelisieren geht nachher. Gell? Was wird denn evangelisiert in dieser Welt und von denen, die die Bibel auch missbrauchen? Aber immer der Reihe nach. Vers 12. Warum brauchen wir diese Waffenrüstung? Um gegen die Methoden des Teufels zu bestehen, haben wir eben gelesen, da unser Ringen, sagt er weiter, nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die anfänglichen, hochrangigen Engel, die Cherube, die Gott zuerst gemacht hat, gegen die Autoritäten, das können auch welche auf der Erde sein, gegen die Kosmokratoren dieser Finsternis, Herrscher dieser Welt, könnten das auch sein, und gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Wo sind die? In den aufhimmlischen Bereichen. Konkordante Bibel schreibt überhimmlisch, über Himmel, glaube ich. Und manche schreiben nur Himmel hin. Hier geht es um Örtlichkeiten innerhalb der Himmel. Das heißt, innerhalb der Himmel gibt es diese bösen Mächte. Wir haben hier schon drüber gesprochen. Da ist auch die Ekklesia, da ist das Neue Jerusalem, da ist der Arbeitsbereich Gottes, alles in diesen Himmeln. Und ja, die werden noch merken, dass ihnen das gar nicht gut tut, wenn es mal so weit ist, dass es an ihr Gericht geht. Und jetzt ist es wichtig hier, dass wir hier lernen, es geht nicht gegen Blut und Fleisch, es geht gegen was Geistliches. Und ich lese euch mal zwei Verse vor aus dem Matthäus-Evangelium, 16, Vers 22 und 23, wo jemand es mit Jesus richtig gut gemeint hat. Matthäus 16, 22, 23, da heißt es, und Petrus nahm ihn zu sich, Jesus, und fing an, ihm Vorhaltungen zu machen, indem er sagte, Gott erbarm sich deiner, Herr, keinesfalls wird dir das passieren. Ja, du darfst nicht sterben, gell? Wir brauchen dich doch noch. Und was macht er? Er wandte sich um und sagte zu Petrus, geh hinter meiner Person weg, Satan. Geh hinter meiner Person weg, Satan. Du bist mir ein Anstoßerregender, da du nicht auf die Gedanken Gottes sinnst, sondern auf die des Menschen. Der hat nicht gesagt, Petrus, hau jetzt ab und lass mich in Ruhe. Der hat gesagt, Satan, geh hinter meiner Person weg. Ich finde das interessant, gell? Weil du denkst nicht das, was Gott denkt, sondern der Diabolus denkt, Petrus. Also hier war der Diabolus, der Durcheinanderwerfer, der geistlicherweise durch Petrus gewirkt hat. Deswegen sagt Jesus, Satan verschwinde. Und du, Petrus, denk nicht so, wie der dir das da einimpfen will. Also es geht, Jesus hat erkannt, dass es nicht gegen Fleisch und Blut geht. Der Petrus war nicht die Ursache, sondern die geistliche Macht, die ihn beeinflusst hat. Und deswegen auch wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Woraus bestehen wir denn? auch aus Fleisch und Blut, hast schon mal gegen dich gekämpft? Religion macht das. Religion, ich komme aus einer Religion. Ich habe mein ganzes Leben, hätte ich fast gesagt, stimmt nicht, sondern bis zu meinem 40. Lebensjahr habe ich gegen mein Fleisch und Blut gekämpft, weil ich gut sein wollte, möglichst besser als Gott, gell? Dass ich sage, guck, was, wenn du mich nicht hättest, dann hättest du ein weniger, klar, aber im ganz Besonderen. Also diese Einstellung, ich muss mich jetzt selber tyrannisieren, damit ich Gott gleich werde, ist Religion. Und wir lernen hier, der Kampf bringt gar nichts. Das kannst du vergessen. Wenn Gott dich nicht innen dynamisiert mit seinem Licht und er dir das schenkt und du nicht das glauben darfst, weil er dir den Glauben ganz auch nicht schenkt, dann nutzt der ganze Kampf überhaupt nichts. Dann ist das pure Religion. So, und jetzt sollten wir mal uns ein paar Bibeltexte verinnerlichen, wo es immer um weil geht. Weil, gell? Wir haben ja hier ein Argument. Wir haben das Argument, gegen Fleisch und Blut kämpfen wir nicht. Warum ist das sinnlos? Weil. Weil zum Beispiel in Epheser 4 steht, was haben wir hier vor kurzem erst gehabt, dass wir wachstümlich was anziehen. Einleitung wurde schon was davon gesagt. Und auch wachstümlich was ablegen. Das Alte legen wir wachstümlich ab. Das Neue ziehen wir wachstümlich an. Und in Römer 7 haben wir gelernt, dass das nicht immer funktioniert, dass mein Mensch, mein innerer Mensch immer noch das tut, was ich nicht will und nicht das, was ich will. Gell? Das war ja das Problem des Paulus. Also da funktioniert noch was nicht. Wenn wir das Fleisch nicht trennen vom Geist, wenn wir unser Fleisch gucken und gegen das Fleisch kämpfen, kannst du nur verlieren. Sondern wir müssen die geistlichen Waffen, die Lichtwaffen Gottes erkennen, dankbar annehmen und damit leben. Weil Römer 6, Vers 11, wir unserer Verfehlung gestorben sind. Er sagt, und rechnet euch eure Verfehlung oder Sünde als gestorben. Wenn der Mann gestorben ist oder die Frau oder wenn dein Freund gestorben ist und er schuldet dir noch Geld, dann kannst du lange am Grabstein stehen, das kriegst du nie wieder. Also, wir sind der Verfehlung gestorben. Römer 6, Vers 11. Ein paar Verse vorher, wir sind zusammen mit ihm an das Holz genagelt auf Golgatha. Wir sind mit ihm gestorben. Deswegen hat es keinen Zweck, gegen den Alten zu kämpfen. Der ist schon längst gestorben, zusammen mit Christus. Oder Römer 8, Vers 10. Weil Christus in uns ist, wir in ihm, er in uns, wir sind Glieder seines Leibes. Muss ich gegen mein Fleisch kämpfen, wenn ich ein Leibesglied des Christus bin? Vergiss es, das kannst du nur verlieren. Galater 2, Vers 20, weil, was ich jetzt lebe, sagt Paulus, lebt der Christus in mir. Das heißt, mein gesamtes Leben ist christozentrisch gesteuert aus meinem Inneren heraus. Das Licht wirkt hinein in mein Leben. Das heißt, mein Fleisch und Blut, ich erinnere wieder an die Predigt, Epheser 4, wird wachstümlich auch besser. Sicher verändert sich auch der Alte. Aber das ist doch ein positiver Vorgang, den Paulus beschreibt. Aber das ist nicht unser Hauptaugenmerk, sondern wir wissen, der ist unwirksam gemacht. Nämlich heilsgeschichtlich unwirksam gemacht. Der hat in der Heilsgeschichte überhaupt keine Auswirkung mehr. Auch wenn du nach hier und da was machst, was dir gar nicht gefällt. So, und jetzt redet Paulus in unserem Vers 12 von heute Morgen noch davon, dass das ein Ringen ist. Unser Ringen ist nicht gegen Blut und Fleisch. Ja, Ringkampf, Kampf, Agonie, gell? Das ist ein ganz schwerer Kampf. Das ist Agonie, das ist ein Kampf wie Jesus in Gethsemane, als er betete. Ich habe übrigens diesen Vers die Woche übersetzt, gell? Ist auch interessant, wo es heißt, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Und das stimmt ja nicht so ganz, wenn man genau hinguckt. Und das war für mich auch interessant, das nur nebenbei, kleiner Ausflug. Da steht was von Thrombose, gell? Und weil ich muss meiner Frau jetzt jeden Abend eine Spritze geben, weil die das selber nicht kann, gegen Thrombose. Und Thrombus, das heißt, das ist ist getrocknetes Blut, gell? Gerinnsel, könnte man sagen, ein Gerinnsel, Thrombus, ein Gerinnsel. Und also heißen, wenn der Schweiß Jesu wie Thrombus war, dann würde das heißen, sein Schweiß war geronnen, der war schon fest, als er auf die Erde fiel. Da fiel kein Blut aus seinem Gesicht, was man meistens wohl darunter versteht und ich nie verstanden habe, warum er beim Schwitzen blutet. Und wenn ich den Text genau angucke, steht das nicht dort. Dort steht nur, dass der Schweiß wie geronnenes Blut gewesen ist. Gell? Und darunter kann ich mir was vorstellen. Okay, das nur nebenbei. Und jetzt der Begriff des Ringens. Wir ringen nicht gegen Blut und Fleisch. Warum denn nicht? 7 gute Gründe. Römer 8, Vers 38 und 39 haben wir eine Versicherung. Schon wieder, gell? Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch anfängliche, hochrangige Cherube, weder Bestehendes noch Künftiges, noch Vermögenskräfte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine anderweitige Schöpfung uns zu trennen vermögen wird von der Liebe Gottes, nämlich der in Christus Jesus, unserem Herrn. Unser Ringen ist nicht gegen Fleisch und Blut. Warum? Weil wir ihn in uns haben, weil seine Liebe uns hält, weil er festhält. Ich habe früher mal gedacht, ich halte an Gott fest. Gell? Also ich packe mir Gott und sage, jetzt halte ich mich an dir fest. Wie lange hältst du das aus, gell? Wenn dich einer aus dem Fenster hält und du musst festhalten, irgendwann fällst du runter. Sondern jetzt lese ich hier, er hält mich. Gell? Das ist doch was ganz anderes. Da kann mich aus dem 100. Stock halten, wenn er festhält. Das ist egal. Ich mag das zwar nicht, aber verstehst du, er hält. Das ist doch das Entscheidende. Also unser Ringen ist nicht gegen Blut und Fleisch. Wir gewinnen dieses Ringen, weil er uns hält. Zweiter Grund, Römer 8, 28, das sage ich euch so. Er wirkt alles zum Guten zusammen für uns. Die meisten Bibeln schreiben, die Dinge wirken, das stimmt nicht. Dort steht dritte Person Einzahl. Auch wenn die Theologen sagen, wenn Einzahl und Mehrzahl zusammenstehen, muss man die Einzahl wie Mehrzahl lesen. Das erschließt sich mir nicht. Sondern für mich steht dort das in der Einzahl, weil er alles zum Guten zusammenwirkt für uns. Er benutzt die Umstände. Gott wirkt da. Oder wirken die Umstände jetzt? Wer ist denn hier der Herr im Hause, gell? In unserer Schöpfung? Gut, also deswegen gewinnen wir das Ringen. Warum gewinnen wir das Ringen noch? Epheser 1, Vers 19, muss man lesen, gell? Ihr kennt ja meinen Spruch, der stärkste Vers der Bibel. Da betet Paulus in seinem ersten sogenannten Gemeindegebet und sagt, ich will endlich, dass er begreift, welches die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, seiner Dynamis. Wie denn? Hinein in uns, die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung der Haltekraft seiner Stärke. Du hast alle 4 Gotteskräfte in einem Vers. Er will, dass wir endlich begreifen, was Gott mit uns macht. Warum gewinnen wir das Ringen? Weil alle Gotteskräfte in uns wirken. Alle Gotteskräfte sind zur Wirkung gekommen. Dynamisiert in unserem Inneren. Ich finde das super, gell? Wenn man da so drüber nachdenkt, ist unvorstellbar. Ja, warum gewinnen wir das Ringen noch? Unser Thema für heute, Epheser 6, ganze Waffenrüstung. Wenn du die anhast, kann dir nichts passieren. Warum gewinnen wir das Rennen noch? Kolosser 1, Vers 13. Muss ich lesen. Kolosser 1, Vers 13. Welcher uns birgt aus der Autorität der Finsternis und versetzt hinein in die Regentschaft des Sohnes seiner Liebe. Wo sind wir hinversetzt? In die Regentschaft des Sohnes seiner Liebe. Wir sind Versetzte. Wir sind nicht mehr in der Finsternis. Wir sind im Licht. Das Wesenslicht Gottes ist nicht nur in uns, sondern wir sind auch von ihm eingehüllt. Was betet Jesus, Johannes 17? Ich in ihnen, du in mir. Gell? Und daran siehst du, es ist ein gegenseitiges Ineinandersein. Und Paulus sagt, dass wir in ihm geborgen sind. Also, deswegen gewinnen wir dieses Ring. 6. guter Grund, Kolosser 1, Vers 16. Er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung. Er ist der Anfängliche, der Vorhergeborene aus den Gestorbenen, auf das er in allem der Erste ist, das war der falsche Vers, Vers 16 wollte ich lesen, weil, warum gewinnen wir das Ringen? Weil in ihm das ganze All erschaffen wurde. Alles, was im Himmel ist, was auf der Erde ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, seien es Throne, seien es Herrschaften, seien es hochrangige Engel, seien es Autoritäten, alles ist durch ihn und hinein in ihn erschaffen. Ja, Moment, wenn er das alles gemacht hat, dann ist er doch auch der Herr von dem Ganzen. Muss ich dann Angst haben, wenn ich ein Teil von dem Christus bin, wenn ich mit seinem Licht dynamisiert bin, wenn ich diese Waffenrüstung anhabe? Brauche ich das nicht. Dann sind wir sicher, deswegen gewinnen wir das Ringen. Und im Kapitel 2, Vers 15 vom Kolosserbrief, das 7. Argument, warum das so ist, da lese ich, so, er hat auf diese Weise die hochrangigen Engel, die Anfänglichen und die Autoritäten völlig entkleidet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und triumphiert über sie. Auf Golgatha sind die alle entmachtet worden. So, und jetzt ist das ganze All in seiner Hand, war schon immer so, weil er es gemacht hat. Und ich bin Teil von diesem allmächtigen Christus, der in mir wirkt und durch mich wirkt und mir seine Waffen zur Verfügung stellt. Und deshalb das Argument im Vers 13 jetzt, nehmt die Gesamtrüstung, nehmt alle Werkzeuge, die er euch gegeben hat, nehmt alle Werkzeuge Gottes auf das ihr in dem bösen Tag widerstehen vermögt, um als solche, die dies alles in jeder Beziehung gewirkt haben, zu stehen. Klingt ein bisschen seltsam, hat aber seinen Sinn. Gesamtrüstung Gottes nehmen, nochmal die Aufforderung, schon wieder, um an dem bösen Tag zu widerstehen. Und wenn wir das machen, wenn wir dies alles in jeder Beziehung gewirkt haben, so wie er das hier sagt und uns veranlasst hat, dann können wir stehen. Dann können wir stehen. Also Gesamtrüstung. Paulus sagt zu Timotheus, dass du Kriegsdienst leistest. Leiste vortrefflichen Kriegsdienst. 1. Timotheus 1,18. Ja, das klingt gefährlich, gell? Kriegsdienst. Ja, sind wir Kriegsdiener? Ja, natürlich. Wenn wir Waffen benutzen, die Waffen des Lichts, dann haben wir auch einen Auftrag. Wir haben ja gehört, wir kämpfen gegen die unsichtbaren Mächte, wie es dann auch schon Epheser 2 genannt wird. Warum? Weil wir an einem bösen Tag uns befinden. Und dieser böse Tag, heilsgeschichtlich ausgelegt, unabhängig von Tag- und Nachtwachen und all den anderen Hinweisen, müsste man nehmen, wenn ich die Heilsgeschichte betrachte. Heilsgeschichte fängt an, wenn was heil wird. Und heil geworden ist erst was nach seinem Sterben und seiner Auferstehung. Wenn ist das Heilwerden zu Ende? Wir haben ja schon über Enthüllung gesprochen. Enthüllung, das Heilwerden in seinem Hauptteil ist zu Ende. Wenn der Leib des Christus fertig ist, dann kann der Rest der Heilsgeschichte passieren, würde also bei der 7. Posaune so sagen. Wenn dir das zu wenig ist, kannst du auch sagen, bis nach dem Millennium. Aber da ist auch noch nicht alles heil, weil vor dem neuen Jerusalem dann nach dem Millennium immer noch Unordnung ist. Würde also bedeuten, die Heilsgeschichte geht auch noch dahin. Wenn ich also das als bösen Tag nehmen wollte, dann geht er von Golgatha bis zum vors neue Jerusalem. Wenn ich das auf den Leib Jesu begrenzen will, dann geht er von Golgatha bis zur 7. Posaune. Wenn ich als Heilsgeschichte alles Üble betrachte, nämlich diesen ganzen bösen Kosmos nach Epheser 2, dann müsste ich sagen, seit Adams Verfehlung und Evas Verfehlung bis zur Wiederherstellung, 1. Korinther 15, 28 wäre der Tag. Wenn dir das noch zu wenig ist und du sagst, die Cherube haben sie erst gesündigt in der ersten Schöpfung, dann dürfst du das auch noch dazu rechnen. Gell? Also merkst du, wenn jetzt sich einer streitet, was das für ein Tag ist, vergiss es. Gell? Das kommt darauf an, wie du das betrachtest und was du da alles reindenken willst und was die Schrift dazu alles sagt. Das ist nicht festzumachen in einer ganz bestimmten Zeit, sondern ich würde das weitgehend offen lassen, an was dieser böse Tag ist. Das kann auch für mich ganz persönlich in meinem Leben eine gewisse Zeit sein. So, wenn wir das machen, wenn wir daran denken und diese Rüstungsteile anlegen, ja, heißt in jeder Beziehung das Wirken, dann bist du auf der Seite der Sieger. Gell? Und deswegen heißt es hier weiter, steht daher, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und zieht den Panzer der Gerechtigkeit an. Die Lende umgürtet, das sind ja alttestamentliche Begriffe, die Paulus ja immer benutzt bei diesen Kleidungsteilen. Das findest du alles bei Jesaja wieder. Da gibt es den Helm, da gibt es den Gürtel, den Panzer auch. Das hat Jesaja alles schon mal schreiben dürfen. Und Paulus benutzt ja das Alte Testament, vor allem im Römerbrief, 75 Mal zitiert aus dem Alten Testament, um uns klarzumachen, dass Heilsgeschichte zusammengehört und dass wir unsere Bibel nicht aufteilen können in Altes und Neues Testament von der Verwendung her, sondern wir brauchen beide Teile. Also die Lenden umgürtet, sagt auch Petrus dasselbe in 1. Petrus 1, Vers 13, gürtet die Lenden eurer Denkart auf, gell, da fängt es da an. Die Denkart, früher, die hatten lange Kittel, Reinhold hat das glaube ich schon mal hier erzählt, die hatten lange Kittel und wenn du da arbeiten musst auf dem Feld, Spargel stechen, gell? Dann hast du einen langen Kittel, überall hängt, das musst du zusammenbinden, sonst kannst du nicht arbeiten, also hochbinden. Oder in China, so im Reisfeld, stehst du so weit im Wasser, gell? Wenn der Kittel da so lang ist wie die Füße, das wird nichts, also hochbinden. Und hier geht es ums Denken. Umgürtet die Lende mit Wahrheit. Was nützt mich denn mein fleischlicher Körper, wenn ich da Wahrheit drum mache? Das macht doch keinen Sinn. Es geht auch hier um einen geistlichen Moment, um dieses wesenhafte Innere und die Gewissheit, dass er es tut. Die Wahrheit ist doch Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, 6. Also, er ist die Wahrheit. Was mache ich jetzt? Ich umhülle mich mit ihm. Ich umgürte mich mit ihm. Er ist mein Halt. Der Gürtel hält zusammen. Gell? Wenn ich keinen Gürtel hätte, würde ich die Hose verlieren, weil ich 10 Kilo abgenommen habe. So. Also, der Gürtel hält zusammen. Er hält zusammen. Deswegen brauchen wir das. Panzer der Gerechtigkeit kommt auch aus dem Alten Testament. Jesaja 59. Und da sagt Paulus was? Im 1. Korinther 1,30. Wer ist denn unsere Gerechtigkeit? Christus ist unsere Gerechtigkeit. Also wenn ich Gerechtigkeit als Panzer habe, was ist ein Panzer, gell? Schildkröte hat so ein Ding. Wenn es gefährlich wird, zieht er sich zurück, dann kannst du lange beißen, gell? Die ist geschützt. Also wenn die Wahrheit, der Christus unser Panzer ist, wer will denn da dran? Ich habe in meiner Jugend habe ich viel Fantasie gehabt. Ich wollte immer mal Bücher schreiben, gell? Romane, gell? Ein berühmter Roman, vielleicht sowas wie Harry Potter, das gab es damals noch nicht. Und ich habe auch viel gelesen, so Science-Fiction-Romane, die es halt damals gab. Und da wurden Materialien entwickelt, die waren unzerstörbar. Gell? Davon habe ich geträumt. Ich wollte so einen Werkstoff entwickeln, der unkaputtbar ist, sagt man, gell? Unzerstörbar ist. Und er muss so dünn sein, dass du ihn nicht siehst, aber so hart, dass er unzerstörbar ist. Das war mein Jugendtraum. Und jetzt, in späteren Jahren, als ich mit so Dingen beschäftigt, denke ich, Mensch, ne, jetzt hast du das. Genau jetzt haben wir diesen Panzer, gell? Diesen unzerstörbaren Panzer der Wahrheit in Christus, sein Licht, das uns einhüllt. Da brauche ich keine Versuche mehr zu machen mit irgendwelchen Materialien, sondern es ist passiert. Und so erfüllen sich Jugendträume, gell, auf ganz andere Art. Und warum? Er sagt, du brauchst noch was, du brauchst auch ein paar Schuhe. Die Schuhe hier im Vers 15, die Schuhe mit den Füßen der Bereitschaft des Evangeliums, des Friedens, das sind keine Schuhe, wie wir sie anhaben, sondern Sandalen. Das heißt wirklich Untergebundene. Also die hatten nur eine Sohle mit ein paar Stricken dran, Lederriemchen oder so. Und das wurde an den Fuß gebunden. Ja, und damit soll das Evangelium verkünden. Warum denn? Oder was ist das für ein Evangelium? Also wenn ich lange viel laufen muss, brauche ich ein paar Schuhe, das ist schon ganz gut. Und hier heißt es, wir stehen in Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Was ist Evangelium des Friedens? Die ganze Welt schreit nach Frieden, gell? Da ist kein Frieden. Ich lese euch mal das Evangelium vor, der Leibesgemeinde. das Evangelium der Leibesglieder des Christus, 2. Korinther 5, wenn du willst, kannst du auch mitlesen, wie sie es gefunden haben, hast du es auch gefunden, 2. Korinther 5, 18 bis 21, und das ist, das habe ich ganz früh gelernt, das ist Evangelium, was hier steht. Das ist unser Evangelium. Das ist Evangelium des Friedens. Das ist das Evangelium der Leute, die die Waffenrüstung Gottes anhaben, die von seinem Licht umhüllt sind, die innerlich von Licht erfüllt sind. Das heißt ja, er spricht ja vorher von der Veränderung des Kosmos durch Christus und sagt dann hier, das alles aber ist aus Gott, aus dem, der uns durch Christus für sich selber in jeder Beziehung verändert hat und uns den Dienst der Veränderung gegeben hat. Versöhnung steht in deiner Bibel wahrscheinlich. Dieses Wort, dieses Grundtextwort heißt Veränderung in jeder Beziehung. Der Martin Schacke sagt immer, verändert und in eine neue Ordnung gestellt. Also durch Christus ist in jeder Beziehung alles geändert worden und er hat uns den Dienst der Veränderung gegeben. Das ist unser Auftrag. Wir haben den Dienst der Veränderung jetzt hier in unserem Leben, das zu evangelisieren. Weiter, weil Gott in Christus war, den Kosmos für sich selber in jeder Beziehung verändert. Was ist das Evangelium des Friedens für die Leibesgemeinde? Gott hat in Christus für sich, nicht für dich und für mich, für sich den ganzen Kosmos verändert. Und er hat auch die verändert, die es nicht glauben können, die da draußen rumlaufen und davon gar nichts wissen. Es ist alles verändert. Warum? Ihnen, oder was macht er noch? Er sagt weiter, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Ja, das ist aber ein Ding, gell? Die sind doch ungläubig. Müssen die nicht bestraft werden, damit die endlich glauben? Ich erinnere an Johannes 16, wo Jesus sagt, ihr werdet nicht bestraft, weil ihr Sünder seid, sondern weil ihr nicht glaubt, dass ich bezahlt habe. Gell? Das ist ein Unterschied. Also hier, die Übertretungen werden nicht zugerechnet. Und er hat uns das Wort der Veränderung gegeben, hat es in uns hineingelegt. Und daher sind wir jetzt für Christus gesandt. Wir gehen jetzt zu den Leuten. Was sagen wir ihnen? Indem Gott gleichsam durch uns zuspricht, wir erflehen für Christus. Was? Lasst euch versöhnen mit Gott, steht in euren Bibeln. Gell? Ist auch gut. Wörtlich, indikativ, ihr seid dem Gott verändert. Schon mal doch vorher gelesen. Er hat den ganzen Kosmos in Christus verändert. Das müssen wir den Leuten sagen. Da war einer, der hat alles geändert. Du warst Jesus. Weil der hat alles geändert. Hat auch dich geändert. Das musst du nur noch glauben dürfen. Gell? Den Glaube Christi geschenkt. Und der Schlussvers 21. Den, der Verfehlung nicht kannte, den hat er für uns zur Verfehlung gemacht, auf dass wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das ist ein Tausch. Gell? Er hat getauscht. Jetzt bin ich gerecht und er ist der Ungerechte. Deswegen muss er sterben. Das ist doch Evangelium. Ist das nicht Evangelium? Das ist für mich Evangelium. Da laufen Leute rum, die auch Evangelium verkünden. Und die kannst du zu dem Engel des Lichts rechnen, die gerade das Gegenteil predigen und sagen, wenn du nicht so wirst wie ich, da musst du für ewig in der Hölle schmoren oder andere Dinge. Ich war bei dem Verein, der gesagt hat, wenn du nicht so wirst wie ich, dann wirst du für immer vernichtet. Ist noch etwas humaner, aber auch unbiblisch. Ja. Also wir müssen aufpassen, dass was wir verkünden, das biblische Evangelium ist das, wovon auch Römer 11, 16 spricht und sagt, wenn der Anfang heilig ist, nämlich die Ekklesia, dann ist auch der Rest heilig. Wenn der Anfang vom Teig gut ist, ist auch der Rest vom Teig gut. So, und jetzt kommen wir noch zu dem Glaubensschild, Vers 16. In allem aufnehmen den Langschild des Glaubens, damit wir die feurigen Pfeile des Bösen zu löschen vermögen. Was ist das für ein Glaube, den wir da haben? Ich lerne, Hebräer 11, Vers 1 ist ja die beste Definition für Glauben. Dort steht ganz wörtlich, Glaube aber ist, erwartend unten stehen, praktisch überzeugt von nicht zu sehendem. Wir haben darüber auch schon gesprochen, schon länger her. Also ich stehe hier unten, erwarte alles von ihm, kann aber nichts sehen. Gell? Ich glaube das. ich bin dem treu. Ich weiß, dass es, und was ist das für eine Treue? Da kannst du jetzt Verse lesen wie Galater 2,16, Römer 3, 22 und andere, wo es heißt, wir sind in seiner Treue gerechtfertigt. Es ist seine Treue, die uns stehen lässt. Es sind nicht unsere Werke, die das machen. Es ist seine Treue. Und jetzt weißt du, wenn wir den Langschild des Glaubens benutzen, benutzen wir seine Treue, seinen Glauben, das von ihm Geschenkte, um damit die Pfeile dieses Bösen auslöschen zu können, die uns dann eben nicht mehr treffen, weil wir jetzt dieses Lichtschild haben, diese undurchdringliche Haut, von der ich als junger Mensch geträumt habe, dass ich die vielleicht mal basteln könnte. Und jetzt haben wir sie, jetzt haben wir sie. Und jetzt setzt du noch den Helm der Rettung auf, nach Vers 17, und nimmst das Schwert des Geistes, und das wäre die ganze Rüstung. Der Helm der Rettung, was ist denn Rettung? Die Rettung. Er ist unsere Rettung. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden. Also, wenn du Jesus um dich hast und auch noch auf dem Kopf, was will dir da noch passieren? Und das Schwert des Geistes, was macht das Schwert des Geistes? Hebräer 4, Vers 12. Es ist durchdringend und trennt Mark und Gebein. Mark steht dort in der Mehrzahl, seltsamerweise. Wer heute was von Rückenmark versteht, der weiß, das sind die Stammzellen. Gell? Und das ist das Wesenhafte eigentlich des fleischlichen Körpers, das Rückenmark. Und jetzt wird das Wort des Geistes, das Schwert des Geistes, was Gottes Wort ist, sagt Jesus selbst, meine Worte sind Geist und Leben, Johannes 6, meine Worte sind Geist und Leben. In Jüngerung 19 wird er als das Wort Gottes bezeichnet. Also er ist das Wort Gottes. Jetzt habe ich dieses Schwert, das durchdringt und trennt. Und das haben wir doch alle schon erlebt. Wenn du Wort Gottes verkündest, so gut es dir geschenkt ist, auf dem Wortgrund stehend, dann trennen sich die Leute. Okay? Die einen können es ertragen und die anderen gehen fort. Ich habe schon gepredigt, einmal in der Schweiz, da sprang eine Frau auf zwischendrin und rief, das kann man ja nicht ertragen, man rannte raus. Gell? Man musste mit leben können. Und nach der Stunde kommt ein Mann zu mir, der sagt, ich bin Lehrer. Aber heute Abend habe ich das erste Mal begriffen, was das heißt, dass Gott das ganze All verändert hat. Gell? Und das in einer Versammlung habe ich das erlebt. Gell? Das ist für mich immer das Beispiel, wie das Wort trennt, von dem hier eben die Rede ist. Aber vorausgesetzt, wir sind worttreu. Gell? Wir müssen auf dem Wortgrund stehen. So, und jetzt ist die Waffenrüstung zu Ende, sagen die meisten. Waren ja 6 gute Teile. Und Reinhard hat vorhin noch einen Vers mehr gelesen. Gell? Weil wir beide wissen, da kommt noch was dazu. Nämlich ein 7. Teil der Waffenrüstung. Das ist das Gebet. Und ich kann dieses Gebet, auch wenn da ein neuer Absatz losgeht, ich habe es ja auch so eingeteilt in meiner Übersetzung. Aber ich muss das Gebet mit zur Waffenrüstung rechnen, denn er sagt hier, durch alles Gebet und Flehen betend in jeder Frist im Geist. Ja, wenn wir das alles angezogen haben, wenn uns das alles geschenkt ist, wenn wir dynamisiert sind, wenn wir darin leben dürfen, dann gilt mein Gebet erstmal mir, dass ich sage, hilf mir daran festzuhalten. Danke für den Glauben, aber er sagt ja weiter dann im nächsten Vers, bete auch für mich. Also wir dürfen auch füreinander beten, dass wir endlich verstehen, was Gott in und mit uns gewirkt hat. Und wenn du mal nicht beten kannst, wir hatten hier eine Predigt vor einiger Zeit, da ging es um Römer 8, 26, und da haben wir gelernt, wenn ich nicht beten kann, werde ich vom Geist vertreten. Also der Geist betet für mich. Jetzt kannst du nicht sagen, ja, ich habe keine Lust zum Beten, dann mach das schon. Sondern wir dürfen wissen, in der allergrößten Not, wenn wir keine Worte finden oder mal so mies gestimmt sind, dann vertritt uns der Geist im Gebet. Und dieses Gebet ist es, was die Verbindung sozusagen aufrechterhält. Und deswegen brauchen wir zu dieser Waffenrüstung auch das Gebet. Und ich wünsche uns allen, für all die Jahre, die noch vor uns liegen, bis zum Sterben oder zur Entrückung, dass uns das immer mehr bewusst wird. Wir sind geborgen in ihm. Amen.
Amen.